Wissen hinter den Kulissen. Der Podcast für die Science hinter den Stories. Wir checken eure Lieblingsfilme, Serien,
Bazinga
und Games.
1,21 Gigawatt!
Was zum Teufel ist ein Gigawatt?
The simplest explanation tends to be the right one.
Because I'm a scientist.
Yes, science!
Hallo und herzlich willkommen zu Wissen hinter den Kulissen, eurem Podcast für die Wissenschaft hinter Film, Serien und Games. Ich bin Anne, ich bin Physikerin und Wissenschaftsjournalistin. Mit mir hier zusammen ist Wissenschaftsjournalist und Power-Nerd Jack Pop.
Hallo!
Und Physiker und Hochschuldozent Dr. Henry Holland-Moritz.
Hallo!
Dass Henry immer diesen Doktor mit davor kriegt, das ist geil.
Ich habe das Gefühl, das machen wir gar nicht immer, aber ich dachte, ab und zu kann man das dann nochmal erwähnen, für die Glaubwürdigkeit.
Naja.
Henry, fühlst du dich wohl damit?
Nee, eigentlich nicht.
Nee? Oh.
Was? Doktortitel ist doch mega.
Ja, aber das ist so ein bisschen wie, wenn man sich den ans Klingelschild macht. Peinlich.
Okay.
Peinlich.
Nächstes Mal sagen wir einfach nur unsere Vornamen.
Okay.
Gut. Jetzt, wo wir gerade schon so darüber reden, über die Kompetenz, die man durch einen Doktortitel erlangt oder auch nicht erlangt, heute ist ein bisschen besondere Folge. Und zwar sprechen wir über ein Thema, von dem wir eigentlich alle gar nicht mal so viel Ahnung haben und aber trotzdem mega Bock drauf haben, weil wir alle die Filme so feiern. Und bevor wir einsteigen in unser eigentliches Thema, was ist passiert seit unserer letzten Podcast-Aufnahme? Wir haben diesmal gar nicht so viel Zeit verstreichen lassen. Habt ihr überhaupt was erlebt? Henry, was ging bei dir?
Ich habe erlebt, dass ich am Sonntag bei einem sehr, sehr coolen Konzert war. Und zwar von der Band Bane. Das ist eine Hardcore-Band, die es seit den 90ern gab, die sich 2014 aufgelöst haben, aber wieder Bock auf Shows hatten und jetzt auf Tour waren. Mega geil.
Bist du denn noch ganz vorne bei der Bühne mit dabei?
Nee. Ich stehe eher am Rand und diesmal stand ich eher auf einer Treppe, hatte gute Übersicht, aber so in diesem Moshpit eher nicht.
Das ist doch im Hardcore übelst krass, weil die Leute da richtig so die Arme rotieren lassen, weißt du, wie so Propeller und dann aufeinander zurennen und da musst du höllisch aufpassen. Also es ist nicht so ein Punk-Mosh-Pit, das ist ja immer, ich würde sagen, sehr wohlwollend, aber im Hardcore musst du aufpassen, kriegst auch mal auf die Fresse.
Naja, also ich bin immer wieder erstaunt, wie wenig Leute sich dabei verletzen. Also diesmal habe ich niemanden gesehen, der sich da ernsthaft verletzt hat. Und
cool.
es gibt ja auch immer diese Stage-Dives. Ja? Da gehen Leute auf die Bühne und dann machen die übelste Moves ins Publikum rein, so Saltos und alles Mögliche. Und dabei passiert einfach nichts. Einfach gute Stimmung.
Apropos gute Stimmung, Jack, wie ist es bei dir? Ich habe schon so ein bisschen mitbekommen, dass du was mit Podcast gemacht hast, aber nicht mit unserem Podcast.
Nee, ich habe ein bisschen bei den Kollegen geschaut. Ich war bei 10 Jahre methodisch inkorrekt in Berlin. Die haben eine Jubiläumsshow und die haben so ein bisschen diesen ganzen Podcast Revue passieren lassen. Und da habe ich auch so ein bisschen an uns gedacht, weil ich dachte, wie geil wäre das, wenn wir vielleicht in 5 Jahren oder auch in 10 Jahren noch zusammensitzen und Podcast machen und dann ja auch so eine gemeinsame Geschichte zu erzählen haben.
Auf jeden Fall sitzen wir in 10 Jahren hier noch zusammen.
Ja?
Auf jeden Fall.
Das wäre cool.
Ja.
Und die hatten auf der Bühne, vielleicht machen wir das dann auch, die hatten eine Pommeskanone.
Geil.
Also die machen ja auch immer so Live-Experimente. Ich mache ja auch Live-Experimente und liebe das total. Und ich hatte das schon mal hier bei einem Straßenfest gesehen. Du hast eine Fahrradpumpe und pumpst damit irgend so ein Gefäß, wo die Luft eben komprimiert werden kann drin. Also das pumpst du damit auf. Und dann hast du so ein Auslassventil und vorne ein Rohr dran. Und in dieses Rohr kommt eine Kartoffel. Und auf dem Straßenfest hier war das so, dass du diese Kartoffel dann mit diesem Überdruck, ne, lässt das Ventil auf, dann schießt die da raus und dann haben die das auf so ein Schneidgitter geschossen und dann werden da halt Pommes raus. Und die haben das aber ein bisschen cooler gemacht am Samstag, ein bisschen safer, würde ich sagen, was nicht typisch ist für methodisch inkorrekt, ja, so Bühnensicherheit. Die hatten das Gitter vorne an dem Rohr dran, das heißt, die Pommes kam aus dem Rohr schon raus. Was natürlich echt geil ist, weil im schlimmsten Fall bei der ersten Variante kriegst du halt eine Kartoffel ab. Und bei denen wäre es so, wenn du jetzt direkt davor stehst und dein Gesicht da im Weg ist, dann schießen dir halt nur so Pommes mit 50 km/h ins Gesicht.
Hä, weil dann ist es so gedacht, dass du dich da mit deinem Mund so davor stellst und dann kommt die Pommes direkt in den Mund?
Nee, die Kartoffel ist halt roh leider. Also es ist nur ein Gag, du musst sie danach noch frittieren.
Also eigentlich musst du die eher mit deiner Fritteuse auffangen.
Ja, das haben die wirklich überlegt. Die haben ernsthaft gesagt, die erste Idee war, diese Pommes aus dieser Kanone in eine Fritteuse zu schießen.
Mit heißem Fett.
Mit heißem Fett, natürlich. Aber das haben sie dann zum Glück nicht gemacht. Aber es war ein cooler Effekt. Ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schön. Ich freue mich immer, die wiederzusehen und freue mich jetzt schon. Ich mache nachher den Kalender auf unser 10-Jähriges.
Ja, das wird einfach schon mal reinschreiben jetzt.
Geil.
April 2034, 10 Jahre Wissen hinter den Kulissen.
Merkt euch schon mal den Termin vor, es wird eine Bühnenshow geben.
Mit Pommes.
Mit Pommes.
Wir schießen Pommes ins Publikum. Jeder von euch kriegt eine kleine Fritteuse auf den Schoß und wir schießen die Pommes da rein.
Genau, wir machen das, was sich MINT-Korrekt nicht traut.
Genau, so nehme ich.
Okay, nach diesen beiden hammermäßigen Erlebnissen von eurem Wochenende ist es natürlich meine Rolle jetzt, ein bisschen eine andere Emotion hier in die ganze Sache zu bringen. Denn ich habe das ganze Wochenende in der Bahn verbracht und zwar unfreiwillig. Könnte ich mich jetzt noch mal ewig drüber aufregen, aber ich mach's ein bisschen kurz. Ich war eigentlich mega cool. Liebe Grüße an Fabienne und Chrissy. Ich war eigentlich auf einer Hochzeit, total cool, in Magdeburg. Aber uncool halt wieder die Bahnerlebnisse.
Oh je.
Ich hatte das Gefühl, es war gar nicht so mega krasses Wetter. Also ja, es war schon ein bisschen Sturm, Gewitter und so. Aber wie kann trotzdem überall die Strecke gesperrt sein und die Bahn dann ankündigen Schienenersatzverkehr und dann kommt einfach kein Schienenersatzverkehr. Ich musste zwischen Salzburg und Uelzen fahren und dann hing ich in Salzburg und da waren Leute, die standen da seit 9 und haben gesagt, hier ist nie ein Bus gekommen und ich kam so um 11 dazu und dann kam auch 2 Stunden natürlich nicht dieser Bus.
Aber Salzburg in Österreich oder was?
Ich meinte auch eigentlich Salzwedel. Ich meinte Salzwedel,
ach so.
Sorry.
Ah, okay.
Ist nicht meine Hut.
Wisst ihr, so hatte ich die Bahn kaputt gemacht.
Die ganze Strecke zwischen Österreich und Niedersachsen war gesperrt. Ja.
War gesperrt,
ey, hätte ich jetzt auch geglaubt.
Nee, Salzwedel, das war ja noch schlimmer, weil das ist ja gar kein großer Ort. Das heißt, da ist auch nur diese Bahn. Es gab keine Option, quasi noch was anderes zu machen.
Wow. Oh Gott. Und wie viel Zeit hat dich das gekostet?
Es hat 5 Stunden länger gedauert auf einer Fahrt, die eigentlich 4 Stunden dauert, also insgesamt 9 Stunden.
Respekt. Aber bist du noch pünktlich gekommen?
Natürlich nicht.
Gut.
Es war zum Glück die Rückfahrt.
Achso, es war die Rückfahrt.
Es war halb so wild. Auf dem Hinweg war nur die klassischen 20 Minuten zu spät oder so, aber es war auf dem Rückweg, deswegen war es nicht ganz so schlimm. Es war natürlich trotzdem ultra nervig.
Man sieht aber Henrys Veranlagung und einen Teil von Henrys Persönlichkeit. Henry würde natürlich immer so losfahren, dass er 5 Stunden vorher ankommt, um dann nochmal in Ruhe 5 Stunden Zeit zu haben.
Sicher ist sicher. Wann warst du bei dem Konzert, Henry? Wie viele Stunden bist du angereist vorher?
Ich bin 3 Tage vorher angereist natürlich, damit ich auf Nummer sicher gehen kann, dass ich das nicht verpasse.
Wer ist denn der Typ hier an der Bar, der hier schon seit vorgestern rumsteht? Was will denn der?
Nun gut, ja, aber okay, was soll's, kommen wir zurück in den Spaß-Spirit. Es ist ja, sowas ist ja auch immer nur währenddessen nervig und hinterher ist eine lustige Geschichte, das ist ja immer das Gute bei solchen Sachen. Lasst uns starten mit unserem Film, den wir besprechen wollen, beziehungsweise man kann ja jetzt schon fast sagen Franchise, denn wir sprechen heute über Alles steht Kopf Teil 2, beziehungsweise yay, eben dann das Franchise mit Alles steht Kopf Teil 1 davor. 9 Jahre haben wir gewartet auf diese Sequel. Wie doll habt ihr euch gefreut, dass es jetzt im Kino war?
Sehr.
Liebst, wie ihr beide gehofft habt, dass der andere zuerst antwortet. Vielleicht habe auch nur ich mich so exorbitant gefreut.
Oh Mann.
Sehr gut. Ja, nee, ich habe mich schon sehr gefreut. Also ich mochte den ersten sehr gern. Und ehrlich gesagt war ich erst ein bisschen skeptisch, weil mich haben die letzten Pixar-Filme nicht so sehr abgeholt, muss ich sagen. Aber der war wieder sehr, sehr gut, fand ich.
Ich fand ihn auch richtig, richtig schön. Und ach, ich habe das so gefeiert, weil es waren so viele Gags halt auch nur für Erwachsene wieder drin. Das ist ja in den Kinderfilmen ganz häufig so. Und aber auch so Gags, die in beide Richtungen funktionieren. Ne? Es wird sich aus Elternperspektive über die Kinder lustig gemacht. Es wird sich aber auch aus Kinderperspektive über die Eltern lustig gemacht. Und es war super, super witzig. Und mein bester Moment in dem zweiten Teil diesmal war Bauchi.
Ja.
Bauchi, ja. Die Bauchtasche.
Auf jeden Fall.
Es ist so witzig.
Wie gut.
Also für alle, ja, die es nicht gesehen haben, es ist so ein kleiner Einschub-Charakter. Die Gefühle sind unterwegs und müssen irgendeine Mission erfüllen und brauchen zwischendrin mal Hilfe. Und dann, ich weiß gar nicht, das ist so eine Kindersendung, die da imitiert wird, ne?
Ja.
Dann kommen so Kindersendungscharaktere, aber zu denen in den Kopf quasi. Die sind dann im Kopf da, weil Riley das wahrscheinlich geguckt hat. Und einer dieser Kindercharaktere ist Bauchi, die Bauchtasche. Und Bauchis Aufgabe ist es immer aufzutauchen, wenn Leute nicht mehr weiterkommen und 3 Dinge anzubieten. 2, die sie vielleicht überhaupt nicht gebrauchen können und Dynamit. Es war so geil. Wie kann ich euch in dieser Situation weiterhelfen? Mit einem Klebeband, einem Apfel oder Dynamit? Ich habe mich so zereiert, das war so witzig, weil Bauchi auch so redet, so lustig. Und dann am Ende brauchen die wirklich Dynamit.
Natürlich.
Und dann greifen diese Emotionen, also die greifen mit ihrer Hand in den Mund von der Bauchtasche rein, übelst tief. Und die Bauchtasche, die wirkt dann auch so. Ich dachte mir so, das ist so weird, das kannst du doch nicht in Kinderfilm packen. Aber es war so witzig.
Es wurde vor allem auch so wohl dosiert eingesetzt, dass man halt immer, also kurz wieder vergessen hat, dass ja Bauchi schon mal kam. Also es wurde nicht exorbitant irgendwie genutzt, sondern halt immer mal wieder. Und dann hat man schon kurz gedacht, ach ja, stimmt, Bauchi wieder. So. Also ja, richtig, mir hat es auch richtig gut gefallen.
Ich fand auch die Gagdichte enorm hoch.
Ja.
Also das war, würde ich sagen, von den Pixar-Filmen der mit Abstand lustigste.
Für alle, die sich jetzt schon die ganze Zeit denken, hä, alles steht Kopf, ich bin gar nicht mehr so drin, machen wir jetzt nochmal eine kleine Filmzusammenfassung, bevor wir dann zur Wissenschaft hinter dem Film kommen.
Alles steht Kopf erzählt die Geschichte der 11-jährigen Riley, die aus einem behüteten Alltagsleben gerissen wird, als sie mit ihren Eltern aus einer Kleinstadt in Minnesota ins weit entfernte San Francisco umzieht. Der Film blickt dabei in Rileys Kopf, wo 5 Emotionen, nämlich Freude, Kummer, Angst, Wut und Ekel, in einer Kommandozentrale das Leben des Mädchens über ein riesiges Pult mit Knöpfen steuern. Der Film zeigt mit viel Witz, Feingefühl, aber auch Tiefgang, wie Riley lernt, mit ihren Emotionen umzugehen und dass auch Trauer ein Teil von ihr ist. Der aktuelle 2. Teil nimmt uns mit in Rileys Teenagerleben und den Beginn ihrer Pubertät. 4 neue Emotionen tauchen unverhofft in der Kommandozentrale auf und sorgen für komplettes Chaos. Mit den Filmen hat Disneys Animationsstudio Pixar echte Hits geschaffen. Teil 1 hat 2016 einen Oscar als bester Animationsfilm erhalten und auch Teil 2 bricht aktuell Rekorde. In den bislang 4 Wochen seiner Kinolaufzeit hat das Sequel schon mehr als $1 Milliarde in die Kinokassen gespielt.
Okay, wir tauchen gleich tief ein, buchstäblich, denn es geht ja ums Gehirn. Aber Jack hat für uns noch eine kleine wissenschaftliche Side-Note zum Film mitgebracht.
Ja, und nicht nur zum Film, sondern zum gesamten Thema, mit dem wir uns beschäftigen, nämlich Emotionsforschung. Und dafür habe ich etwas mitgebracht, nämlich meine Gitarre. Wir fangen nämlich mit einem Geburtstagsständchen an. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday EEG, Happy Birthday to you. Das EEG hat Geburtstag.
Juhu! Yay!
Applaus, Applaus, Applaus.
Was habt ihr erwartet?
Ich war komplett irritiert. Das war nicht abgesprochen.
Nein, das sollte auch so kommen. Das Elektroenzephalogramm, ja, also diese, ich sag mal, Haube, ja, die man Leuten aufsetzt, um dann die Gehirnströme zu messen. Elektronen sind da oben drauf. Das ist am 6. Juli 1924 zum ersten Mal eingesetzt worden. Und deswegen feiert das EEG jetzt 100-Jähriges. Und Henry, weißt du, wer das erfunden hat?
Nee.
Es war ein Neurologe und Psychiater aus Jena.
No way.
Aus deiner Stadt, Henry.
Echt? Tatsache.
Das wurde eingereicht von Barbara Schmidt. Die ist ja heute Expertin für diese Folge. Die ist Psychologin und Hypnoseforscherin am Uniklinikum in Jena. Und die hat sich das, der ist das aufgefallen und die hat gesagt, wir müssen da irgendwie einen Festakt zu machen. Das ist so bedeutend für die gesamte Neurowissenschaft, ne? Also da hat man ja 50 Jahre lang die gesamten Hirnscans damit gemacht, bis es dann CT und MRT gab. Und da gibt es auch ein paar Informationen dazu, die wir euch in den Shownotes verlinken. Also wenn euch das interessiert oder ihr in Jena unterwegs seid und ein bisschen was dazu lernen wollt, dann ist das unser heißer Tipp. Also guckt mal in den Links unten nach und da findet ihr auf jeden Fall den Weg dorthin.
Dann würde ich sagen, tauchen wir jetzt, wo wir schon beim EEG waren, direkt in die Wissenschaft ein.
Ja, ich darf am Anfang mal auf das große Ganze schauen. Wir nehmen uns hier bei Wissen hinter den Kulissen immer die ganz kleinen Themen vor, ne? Spracherwerb bei Menschen, Intelligenz, Evolution. Heute geht's um Gefühlsforschung. Die ganz kleinen Sachen, die man auch ganz schnell mal recherchieren kann. Nein, also es ist ein unglaublich komplexes Thema und der Film macht ja auch noch viel mehr. Es geht ja nicht nur um Gefühle, ne? Es geht ja auch um Persönlichkeitsentwicklung, Erinnerung, Trauma, Stress, soziale Beziehungen. Also da sind ja auch super viele Nebenaspekte noch drin. Aber wenn wir jetzt wirklich nur mal auf dieses Thema Emotionen, Gefühle schauen, dann alleine haben wir schon 150 Jahre Forschung hinter uns. Also das erste Werk, was da bei vielen so als Startpunkt angesehen wird, ist ein Werk von Charles Darwin. Das ist quasi sein drittes großes Werk. The Expression of Emotions in Man and Animals. 1872 erschienen und war damals ein absoluter Banger, ja, Bestseller. Und wirkt tatsächlich bis heute noch in die Forschung. Gibt natürlich auch eine Menge Kritik, aber dazu kommen wir dann später noch. Aber in dem Buch geht es um die biologischen Aspekte von unserem Gefühlsleben und vor allen Dingen, wie wir sie ausdrücken. Also er hat sich ganz viel mit den Gesichtern beschäftigt. Und ich habe jetzt mal versucht, das auf zwei Aspekte runterzubrechen. Wenn wir jetzt erstmal schauen wollen, sind denn diese Emotionen, also diese einzelnen Charaktere, gut im Film dargestellt? Und die erste Szene, auf die wir da schauen können, ist eine Szene aus dem zweiten Teil jetzt. Riley und ihre Freundinnen, die fahren zum Eishockey-Camp. Und in dieser Szene merkt sie, dass irgendwas nicht stimmt mit ihren Freundinnen. Es stellt sich dann später raus, dass die auf eine andere Schule gehen werden als Riley. Und quasi die Freundschaft so ein bisschen in Gefahr ist. Und Riley versucht das schon vorher bei denen abzulesen und analysiert die Gesichter. Und da kann man richtig sehen, wie im Film quasi wie so eine Kamera auf die Gesichter der Freundinnen geht und dann quasi alles analysiert. Ne? Also Stirnrunzeln, dann spult sie auch immer mal vor und zurück, zoomt ran und raus. Also hier wird deutlich, wer an diesem Film mitgearbeitet hat. Das ist nämlich eine Koryphäe auf dem Gebiet der Emotionsforschung, nämlich der US-Psychologe Paul Ekman. Und das ist auch der immer damit assoziiert wird, dass es diese Basisemotionen gibt. Und er war eben der Berater für diesen Film. Und warum man das jetzt an dieser Eishockey-Szene erkennt, ist, dass Paul Ekman auch jemand ist, der sich viel basierend auf diesen Gedanken von Darwin mit den Gesichtsausdrücken der Menschen beschäftigt hat. Also er sagt, es gibt ganz charakteristische Ausdrücke im Gesicht, wenn wir eine bestimmte Emotion durchleben und die kann man eben auch ablesen. Und das ist das, was Riley in dieser Szene versucht. Sie versucht eben durch zum Beispiel diese gerunzelte Stirn irgendwie was zu erkennen, was ihre Freundinnen damit meinen. Und die Idee dahinter ist also, dass man Emotionen ganz objektiv ablesen kann und das hat sich hartnäckig gehalten. Also wenn du heute so ein Textbuch aufschlägst und da dich im Unterricht befindest, dann wirst du auf jeden Fall mit Ekmans Theorien konfrontiert. Es gibt aber auch starke Argumente dafür, dass das vielleicht gar nicht stimmt. Und da gab es in den letzten Jahrzehnten, und das sage ich nur ganz kurz noch, weil das wichtig ist, einen regelrechten Grabenkrieg in der Psychologie, ob das jetzt stimmt, also ob es so ein System gibt oder nicht. Und dann hat die amerikanische Association for Psychological Science, eine der beiden großen Psychologieorganisationen in den USA, 2016 gesagt, gut, dann machen wir jetzt eine riesige Review von allem, was da ist und erstellen dann mal so ein White Paper, so ein Konsenspapier, um jetzt mal die Literatur zu überblicken, die ganzen Daten sich anzuschauen und zu schauen, ob es irgendwelche Muster oder Beweise für dieses System gibt. Da haben sich dann 2,5 Jahre lang 5 renommierte Forscherinnen und Forscher über Zoom getroffen, haben sich über 1000 Paper angeschaut, also alles, was auf dem Gebiet in den letzten Jahren zu lesen war, und sind zu dem gemeinsamen Fazit gekommen, nein, es gibt dieses universelle System der Gesichtsausdrücke gar nicht. Wir haben keine Beweise dafür gefunden.
Über 1000 Paper ist auch einfach nur krass. Also wie kann man sich in 2 Jahren 1000 Paper also so richtig zu Gemüte führen, dass man danach darüber schreiben kann?
Ja, es ist übelst krass. Und die Forscherin, die da quasi jetzt federführend auch immer auftaucht, ist auch eine Koryphäe, das ist Lisa Feldman Barrett. Die ist so ein bisschen, ich sag mal, die Anti-Eggman-Bewegung. Die haben natürlich auch Gemeinsamkeiten, wo sie sich treffen, aber sie tritt halt auch so in Interviews auf und sagt, alles, was wir da eigentlich gelernt haben, auch in den letzten 150 Jahren, ist eigentlich Quatsch, weil sie das in ihrer Forschung versucht hat anzuwenden und da einfach nicht weitergekommen ist. Und wenn wir jetzt nochmal auf diese Szene von Riley zurückschauen, dann würde Lisa Feldman Barrett zum Beispiel sagen, ja, wir machen das. Also wir analysieren Menschen und gucken in ihre Gesichter, aber wir analysieren noch viel mehr als die reinen Gesichtsausdrücke. Wir analysieren uns, wie geht es uns gerade in dieser Situation, was für ein Geruch ist gerade da, was für ein Geräusch, was ist die Umgebung. Also sie sagt, das ist viel komplexer als dieses reine Ablesen aus dem Gesicht. Denn die Frage an euch, wie schaut ihr, wenn ihr wütend seid?
Na, man macht die Augenbrauen so in der Mitte zur Nase hin zusammen und macht so.
So ein grimmiges Gesicht.
Mundwinkel nach unten. Ja. Genau, grimmig halt. Ja.
Anne, bei dir?
Ich finde es voll schwer zu sagen. Ich frage mich gerade, ob ich überhaupt irgendwie gucke, wenn ich wütend bin. Ich habe das Gefühl, wütend ist man eher so innerlich.
Aber oh, das ist sehr gut, weil Henry nimmt hier voll die Eggman-Position ein. Anne nimmt gerade voll die Feldman-Barrett-Position ein. Das ist sehr gut, weil sie hat auch gesagt, Meta-Analysen haben gezeigt, dass Menschen bei Wut ihren Blick verfinstern, so wie Henry das gerade beschrieben hat, aber nur in 35% der Fälle. Das ist zwar mehr als Zufall, aber das heißt eben auch, in mehr als der Hälfte der Fällen machen Menschen mit ihrem Gesicht etwas anderes, wenn sie wütend sind. Und das hat eben jetzt nicht nur Implikationen für uns, wenn wir uns gegenseitig analysieren. Das hat auch nicht nur Implikationen für den Film, weil wir dann sagen müssen, okay, so wie Riley diese Situation jetzt analysiert mit dem Blick ins Gesicht, das stimmt erstmal so nicht. Das hat aber auch Implikationen für die Forschung. Denn wenn man jetzt wirklich dieses Messmodell von Eggman nimmt und ein grimmiges Gesicht als Indikator für Wut nimmt, dann liegt man in mehr als der Hälfte aller Fälle schlichtweg falsch.
Aber hatten wir nicht bei der Planet der Affen-Folge, da ging es doch auch um Gesten und auch um Gesichtsausdrücke. Mhm. Und die Evolution hat ja schon das als Kommunikationsmittel eingebaut, dass man so eine universelle Kommunikation hat innerhalb der Spezies. Ja? Und na klar, dass nicht nur das Gesicht Wut ausdrückt, da geht ja auch Stimmlage, wenn man dann noch redet oder gestikuliert und so, da geht ja natürlich noch viel, viel mehr rein. Aber ich hätte jetzt auch erwartet, dass so ein düsterer Gesichtsausdruck, so ein Gesicht zur Faust geballt, dass das schon irgendwie universell ist für, okay, Achtung, Achtung, hier ist jemand sauer.
Also du machst dann immer einen Abgleich, ne? Sie sagt, das Gehirn versucht permanent Vorhersagen zu treffen, weil das am energieeffizientesten ist. Also es ist leichter, eine Vorhersage zu treffen, als im Nachgang etwas anzupassen. Das heißt, wenn das Gehirn eine gute Voraussage macht und dann deine Körperreaktion anpasst, spart es Energie, als wenn du irgendeine Körperreaktion machst, die zurückfahren musst und was völlig anderes machen musst. Und da spielen deine Erfahrungen eine große Rolle. Und sie sagt, wenn du das gelernt hast, dass eine geballte Faust und dieser wütende Blick jetzt Stress für dich bedeutet, dann wird dein Gehirn das auch so umsetzen. Aber sie sagt eben, es ist nicht universell. Du kannst das nicht verallgemeinern. Es gibt diese Basiseinheit, die auch so fest verknüpft im Gehirn ist, die gibt es nicht. Und deswegen ist das natürlich ein sehr streitbares Thema, weil da zwei so, ich sag mal, Denkschulen aufeinandertreffen. Und das betrifft eben auch die Darstellung von den einzelnen Emotionen in der Kommandozentrale. Eggman hat diesen Film ja quasi als Berater so mitgestaltet, würde ich sagen. Und deswegen sehen wir natürlich einzelne Charaktere, die für eine einzelne Emotion stehen. Und Lisa Feldman-Barrett, die würde sowas ablehnen. Also wenn die jetzt diese Kommandozentrale sieht, bei alles steht Kopf, dann würde ich sagen, nein. Man kann Emotionen nicht so als, sie sagt immer, nicht als Substantiv sehen, also es gibt nicht die Angst und den Ekel, sondern sie sieht das eher als Verb, also als einen Prozess, als eine Reihe von Handlungen oder als Kategorien. Sie spricht von Emotionen immer als Kategorien und das ist eine höchst variable Ansammlung von Einzelfällen. Also alle Momente von Wut, die du zum Beispiel je gesehen hast, die bilden dein Konzept von Wut. Und das ist eben diese Vorerfahrung, die dein Gehirn nutzt, um dann Vorhersagen zu treffen, um eine Emotion als Reaktion auf ein Ereignis zu erzeugen. Also sie sagt eben nicht, es ist nicht dieses typische Trigger-Response-Ding, das sagt Eggman. Du hast einen Trigger, der löst eine Emotion aus und dann machst du eine Handlung. Sondern die Feldman-Barrett, die sagt, nee, es ist anders. Du machst eine Vorhersage und kreierst dann diese Emotion. Also die Emotionen werden von dir selbst in dem Moment gebildet. Und das ist ein cooler Gedanke, weil es so ein bisschen Verantwortung dir zurückgibt. Ja? Also du kannst dann eben nicht mehr sagen, ja, das war ja klar, dass ich dir jetzt das Glas vom Tisch haue, weil du hast ja das und das gemacht, das hat mich wütend gemacht. Und dann war ich wütend und dann ist das natürlich die Handlung. Und damit gibt sie so ein bisschen Verantwortung an die Leute zurück, dass sie sagt, man kann das aktiv beeinflussen, wie man emotional auf etwas reagiert. Und das finde ich einen ganz schönen Gedanken, weil das eben auch heißt, dass wenn du traurig bist oder niedergeschlagen oder mit Misserfolgen zu kämpfen hast, dass du quasi wirklich so Emotionstraining betreiben kannst. Also das ist auch kein jetzt so Coaching-Bullshit, den sie da macht, sondern das ist alles wissenschaftlich fundiert. Aber sie sagt, du kannst das eben üben, deine Emotionen anders zu konstruieren und deine eigenen Erfahrungen da zu beeinflussen. Worin sich Paul Eggman und Lisa Feldman-Barrett aber einig sind, ist, dass Emotionen wichtig für uns sind und unser Gehirn Emotionen nutzt, um uns auf gewisse Sachen vorzubereiten. Und das hat mir auch Barbara Schmidt gesagt, habe ich ja schon erzählt, sie ist Expertin aus Jena. Henry, auch bei dir um die Ecke. Am Uniklinikum ist sie Hypnoseforscherin, Psychologin und arbeitet eben auch noch therapeutisch. Also sie hat auch noch so einen therapeutischen Blick. Und sie hat diese Wichtigkeit von Emotionen so zusammengefasst.
Also natürlich möchte jede Emotion oder wie man es nennt, möchte den Körper schützen, möchte die Person eben am Leben halten. Und Emotion hat auch Motion, also dieses Bewegen, es bewegt etwas. Also Gefühle sind halt ja starke Steuerer, die sagen dir, wo du hingehen sollst, wo du nicht hingehen sollst.
Habt ihr schon mal so eine Situation gehabt, wo ihr zum Beispiel irgendwie was eklig fandet und dann vor irgendwas bewahrt wurdet oder Angst euch vor irgendetwas bewahrt hat? Also könnt ihr das bestätigen?
Mhm. Ja, also gerade Ekel, wenn man irgendwas isst, zum Beispiel hatte ich letztens Erdbeeren gekauft und eine Erdbeere war schlecht. Und man isst das und sofort kommt dieser Ekel und man so und man spuckt es aus.
Ja.
Und es ist einfach nur widerlich und das ja, schützt einen, ja.
Das hatte ich aber auch schon mal, aber mit Angst weiß ich jetzt gerade nicht so recht.
Ich habe häufig so Lampenfieber, also aber nicht im Sinne von, ich habe Angst vor den Leuten, wenn ich auf die Bühne gehe, sondern ich habe Angst davor, dass Dinge nicht klappen. Ich bereite immer sehr viel vor, auch bei diesen Live-Experimenten, die ich mache, da kann viel schief gehen. Aber ich würde sagen, dass das auch ein Prozess war, den ich erstmal so realisieren musste. Also aha, Angst, aber es ist eigentlich nichts Negatives jetzt für mich, sondern es hilft mir zu verstehen, okay, hier brauchst du anscheinend noch ein bisschen mehr Sicherheit und Vorbereitung, damit das dann besser läuft. Also das fand ich da auf jeden Fall sehr hilfreich.
Guter Punkt.
Barbara Schmidt hat auf jeden Fall gesagt, dass diese Idee von der Kommandozentrale nicht schlecht ist. Also sie nutzt das auch als Therapietechnik. Also die haben dann so ein imaginäres Schaltpult, das sie sich vorstellen mit ihren Patientinnen und Patienten. Und sie hat nur gesagt, sie hätte sich eine bisschen bessere Erklärung der Knöpfe gewünscht, weil die sind ja völlig random im Film. Es sind übelst viele, übelst bunt und dann sind so Regler. Und sie hätte sich gewünscht zu erfahren, was die einzelnen Knöpfe machen, weil sie sagt, in ihrer Therapietechnik gibt es einen Lauter-Leiser-Knopf. Und das kann ich mir auch sehr hilfreich vorstellen. Wenn du sagst, ich habe zum Beispiel eine Angststörung und ich habe andauernd Angst, dass man das dann analysiert und sagt, okay, wenn die Angst jetzt am Drücker ist, dann hast du hier den Schalter, der das laut oder leise macht. Und das fand ich ein ganz gutes Bild und eine ganz gute Metapher. Also sie sagt, dieses Bild aus dem Film hilft den Leuten eben als ja, Metapher und als Beispiel, um dann therapeutisch an eigenen Sorgen und Problemen zu arbeiten. Und dann habe ich sie noch ein bisschen gefragt, wie sie den Film denn jetzt erlebt hat. Und sie fand ihn sehr gut und hat so ein paar Aspekte genannt, die sie sehr realitätsgetreu fand und ein paar weniger. Und die wollen wir uns noch mal kurz anhören. Könnt ihr euch an diesen Persönlichkeitsbaum erinnern von Riley?
Ja.
Anne, kannst du noch mal beschreiben, was das war?
Die hatten dann hinten in der Kommandozentrale so ein, naja, du hast Persönlichkeitsbaum genannt, das sah so ein bisschen aus wie so ein Kristallbaum, könnte man sagen, so von der Optik her. Und der hatte halt die Wurzeln so ein bisschen, also irgendwo tief unten in diesem ganzen Gehirnkonstrukt, wo quasi besondere Erinnerungen die Persönlichkeit geformt haben. Rileys Persönlichkeit in dem Fall.
Und das fand sie sehr gut getroffen. Und dann hören wir auch nochmal kurz rein.
Und damit arbeite ich tatsächlich auch manchmal. Also das hat mich sehr erinnert auch an eine besondere Therapiesitzung, wo wir auch genau, ich hatte das eher wie so einen heiligen Gral beschrieben, der so ihren Selbstwert beschreibt und den der immer bei ihr ist, den sie nie verlieren kann, der auch nicht, den man nicht aus der Hand gibt, ja, dass jemand anders den vielleicht fallen lässt oder so. Nee, der bleibt immer bei mir, ist im Innersten unkaputtbar und damit bin ich geschützt vor allem, was da kommt. Und das ist, finde ich, sehr schön rausgekommen bei dem Film, dass man da dieses Selbstkonzept am Ende, dieses neue Konzept, das ein bisschen bunter ist, nicht so einfach. Das erste war ja so, ich bin ein guter Mensch. Und dann kam ja sowas ein bisschen komplexeres. Also ich bin in der Situation mal so, aber insgesamt bin ich okay.
Und das fand ich auch eine ganz tolle Takeaway-Message. Also gerade wenn du dir vorstellst, dass da jetzt Kinder drin sitzen und vielleicht auch jetzt wirklich Kinder, die in der Pubertät sind, dieses Bild von du bist okay so und das gehört alles zu dir und das wirklich so materialisiert in diesem Objekt, das fand ich einen sehr schönen Vergleich, so der ganz viel Mut macht.
Und sie haben im Film, glaube ich, auch gesagt, dass diese Wurzeln, die diesen Baum bilden, die dann aus diesem Wasser kommen, wo die diese Emotionen oder diese Erinnerungen reinlegen, genau, diese Kernerinnerung, dass das so die Glaubenssätze sind.
Hm.
Und Glaubenssätze sind ja auch Sachen, die man so lernt durch Erfahrungen, durch irgendwelche Dinge, die einem durch Familie oder auch Freunde mitgegeben werden, dass die auch sozusagen die Persönlichkeit formen. Und das war ja auch bei Riley so, dass sie sagt, ich bin eine gute Person oder sowas,
ja.
War ja sozusagen dieser Baum, ne, der sich dann aus den Glaubenssätzen ergeben hat. Und diese Glaubenssätze kann man ja auch ändern. Ja, beispielsweise, wenn man irgendwie in der Familie was Bestimmtes mitgekriegt hat, was aber für einen selbst im Laufe des Lebens schädlich wird oder einem im Weg steht, kann man diese Glaubenssätze ja dann auch trotzdem wieder ändern, indem man neue Erfahrungen macht, indem man Dinge anders macht und so. Das heißt, da sieht man auch, dass die Persönlichkeit und das, wie man sich selber sieht, eben auch verändert werden kann.
Gab es Momente, wo ihr selber im Kino traurig wart?
Naja, in Teil 1 ja auf jeden Fall, als die beiden da quasi in dem Abgrund der vergessenen Erinnerungen sind und Freude und Bing Bong eigentlich mit der Zauberrakete wieder rauskommen wollen und dann bleibt Bing Bong zurück.
Ja, genau. Und das habe ich gestern nochmal gesehen und dann Bing Bong auch so, der Name ist auch so geil, Bauchi Bing Bong, das ist einfach so geil. Aber wie Bing Bong dann auch so die Größe und Stärke hat und die Freude dann so gehen lässt und dann guckt er noch mit diesem Blick so, ja, du musst weitergehen. Da hat Barbara aber gesagt, dass dieses Tal des Vergessens oder so, dass das eine Sache war, die sie nicht so überzeugt hat.
Ja, also ihr imaginärer Begleiter, was ja auch was ganz Gesundes, was auch viele Kinder haben, dass der dann da, das ist ja ganz tragisch, weil der dann ja da vergessen wird irgendwie für immer sozusagen. Und das ist halt tatsächlich nicht der Fall. Also wir haben halt ein unbewusstes Wahrnehmen, was halt alles eigentlich aufnimmt, viel mehr, als wir eigentlich bewusst mit unserem Spotlight da in unserem Bewusstsein anleuchten, haben wir halt viel mehr im Unbewussten und das ist nicht einfach weg.
Das ist jetzt die gute Nachricht für Bing Bong. Also Bing Bong hätte Freude gehen lassen können, aber er wäre nicht gestorben.
Ach schön.
Vielleicht kommt er in Teil 3 wieder.
Ja, Inside Out 3, The Return of Bing Bong.
Okay, das große Oberthema von Alles steht Kopf Teil 2 ist ja das ganz kleine Thema Pubertät, was genauso schwierig gefühlt zu fassen ist wie alles, was wir hier immer besprechen. Da haben wir ja vorhin schon mal angeteasert. Direkt eine Frage an euch beide. Ich habe nämlich gelesen, dass die Pubertät ja so einen großen Stellenwert eigentlich auch einnimmt in der Entwicklung und dass man sich deswegen angeblich besonders gut an die Pubertät und an Ereignisse daraus erinnert. Ist das bei euch so?
Ja.
An was erinnerst du dich?
Henry, du musst ein bisschen mehr sagen. Das ist ein Podcast.
Ja. Na, ich kann ja sein, dass Jack sich überhaupt nicht erinnert. Ich fand das schon eine sehr intensive und lustige Zeit. Und ich erinnere mich vor allen Dingen an die Zeit mit den Freunden und all die Dinge, die man da so zum ersten Mal gemacht hat, ja, zum ersten Mal Alkohol getrunken, mal an der Kippe gezogen, so Skateboard gefahren und irgendwie, das ist dann ja, wenn man das erste Mal macht, so intensiv, das brennt sich so ein.
Ja.
Und deswegen weiß ich auch noch sehr viel, was dort gelaufen ist. und das ist schon, würde ich schon sagen, war eine krasse prägende Zeit, die ich immer noch in Erinnerung habe, ja.
Willst du jetzt hier aber auf der Aufzeichnung nicht erzählen, ne?
Natürlich nicht.
Was bei Henry mit 14 passiert ist,
bleibt bei Henry mit 14.
Ich kann mich auch noch sehr gut erinnern, vor allen Dingen an dieses Erlebnis von neu, was du gerade auch beschrieben hast. Also zum ersten Mal eine Nacht rausgehen. Wir waren ganz viel mit dem Fahrrad unterwegs und wir hatten hier so einen großen Parkplatz vorm Einkaufszentrum. Und da ist nachts der Security-Dienst rumgefahren und dann sind wir mit den Fahrrädern hingefahren und haben mit dem Security-Dienst Fange gespielt. Also du durftest da nachts nicht sein und dann sind wir mit den Fahrrädern vor den Securities abgehauen, die mit dem Auto so dann im Fahrradtempo hinterhergefahren sind und haben uns mit denen gejagt quasi. Da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Oder über Zäune geklettert, um auf Hochhäuser zu klettern und sowas. Also dieses sich ausprobieren, austesten, waghalsig sein und so, da kann ich mich sehr gut dran erinnern. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich sehr häufig traurig war. Also diese typische, ich sag's jetzt plakativ, Teenager-Trauer oder so, das will ich nicht abwerten damit, aber es ist ja eine Phase, in der du mit sehr viel konfrontiert bist und das kann sehr schnell überfordern und das ging mir auch so. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich mich da ja häufig nicht so gut gefühlt habe.
Anne, bei dir?
Also ich erinnere mich natürlich auch, gerade dass man auch halt viel mehr ohne Eltern gemacht hat, so grundsätzlich. Aber ich habe es gar nicht so sehr, dass ich so denke, ich erinnere mich besonders intensiv jetzt irgendwie an diese Zeit, intensiver als an andere. Ich habe gar nicht so eine coole Geschichte. Mich hat niemand auf dem Parkplatz gejagt.
Was nicht ist, kann ja noch werden.
Kann noch kommen.
Warte mal ab, Anne, zu unserem 5-jährigen Podcast-Jubiläum. Ja. Drehen wir mal ein Ding.
Da machen wir, das ist dann Recherche. Wir machen eine Folge zu irgendeinem Polizeifilm. Nee, aber so wie ihr es beschreibt, so ähnlich ist es ja, geht es ja vielen und so ähnlich geht es ja dann auch Riley in dem Film. Also grundsätzlich ist es ja erstmal so, dass Pubertät so diese Übergangsphase markiert von Kindheit zum Erwachsenendasein. Es passieren bei Alles steht Kopf geht es ja voll vor allem um das, was im Gehirn passiert, aber es passieren ja körperliche und innerliche Dinge währenddessen. Wir haben das, wir sehen das bei Riley, also beziehungsweise ist anders. Wir sehen es bei Riley später, aber erstmal sehen wir in der Kommandozentrale dieses Aufleuchten von diesem roten Wahn, Pubertätsknopf.
Fand ich so einen geilen Moment.
Der auf einmal irgendwie anfängt zu blinken.
Das war so lustig. Ja.
Übrigens, ich habe gedacht, als das angeteasert wurde am Ende vom ersten Film, habe ich mir die Storyline eher so vorgestellt, dass sie es so aus Versehen drücken. Also, dass sie so aus Versehen die Pubertät starten. Aber so ist es ja dann gar nicht in dem Film. Das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Aber tatsächlich ist es ja so, das startet von alleine und die können nichts machen. Also, die versuchen ja noch, das irgendwie aufzuhalten. Aber dann kommt die Abrissbirne. Und Riley wacht auf, also es ist über Nacht, Riley wacht auf, alles ist irgendwie anders, sie hat auf einmal so einen Pickel, irgendwie Schweißdrüsen haben Sachen gemacht über Nacht und so weiter und so weiter. Und ganz so funktioniert das ja im echten Leben nicht, also ganz so plötzlich kommt die Pubertät ja nicht, sondern kommt schleichend so ein bisschen. Also man weiß ja ziemlich genau, wie das passiert, also es wird ausgelöst durch Hormone und zwar erstmal durch, und ich muss es ablesen, Gonadotropine stimulieren die Keimdrüsen. Und die Keimdrüsen produzieren dann die Hormone, die wir besser kennen. Das sind Testosteron und Östrogen. Also die Geschlechtshormone, die dann für diese Veränderung sorgen. Sowohl halt innerliche Veränderungen als auch äußerliche Veränderungen im Körper. Und dann kommen natürlich schon diese Sachen, aber es ist halt nicht so instant alles auf einmal. Also dann kommen natürlich schon diese Sachen mit Pickeln, große Wachstumsschübe, auch nochmal krass. Und natürlich halt auch Geschlechtsreife, worum es im Film aber ja gar nicht geht. Also das ist eigentlich gefühlt das, was man immer mit Pubertät verbindet, aber ich weiß nicht, Amerika, ja, hallo oder so.
Nee, keine Chance.
Das wäre zu viel gewesen, genau. Aber ja, darum geht es in dem Film gar nicht. Also es geht halt eigentlich wirklich eher um diese Kopfsachen und wie Riley im Achterbahn der Gefühle unterwegs ist. Also das ist ja, wäre ja komisch, wenn das nicht so wäre, weil das ist ja einfach so grundsätzlich die Storyline von diesen beiden Filmen auch. Aber realistisch ist es schon, weil während der Pubertät verändert sich sehr viel im Gehirn. Also wir reden ja immer von Synapsen, die uns irgendwelche Sachen verknüpfen. Und tatsächlich wird da viel aufgelöst während der Pubertät. Also viele Synapsen werden aufgelöst und viele werden neu verknüpft. Das ist, kann man schon so sagen, eine Baustelle. Also es ist eine Baustelle. Dinge, die nicht mehr gebraucht werden, werden rausgeschmissen. Das Gehirn baut sich so ein bisschen um zu einem Erwachsenengehirn, kann dann auch komplexere Situationen irgendwie besser meistern, komplexere Aufgaben. Man sagt dann ja auch immer, dass das Gehirn erst so Anfang 20 richtig ausgereift ist. Also das passiert ja auch nicht auf einmal über Nacht, sondern tatsächlich geht das ja noch viel weiter als Pubertät. Pubertät ist ja so auch individuell, wann das jetzt anfängt, aber es ist ja immer so zwischen, ich sag jetzt mal, 8 und 16 ist ja in der Regel diese Pubertätsphase, aber dass das Gehirn sich entwickelt, läuft noch viel weiter, also bis man so Anfang 20 ist. Und das werden wir aus dem Film wiedererkennen. Als letztes werden im Gehirn, und ich frage mich wirklich, was der Vorteil davon ist, als letztes werden im Gehirn quasi die Verbindungen hergestellt zwischen dem Präfrontalkortex, der so fürs Problemlösen und Situationen irgendwie schlau beurteilen da ist, und eben diesen Emotionscenter hergestellt. Also diese Verbindungen, die eigentlich super wichtig dafür sind, dass man so emotionale Reife hat und dass man so auch emotionale Regulierung machen kann, das wird so als letztes einfach da verknüpft.
Aber vielleicht hat das ja auch was mit Erfahrung sammeln zu tun. Also ich finde es nur ein bisschen seltsam, weil die Lebenserwartung ja früher sehr viel geringer war und deswegen 20 finde ich jetzt ein bisschen spät, wenn du so ein Sterblichkeitszeitfenster von 30, 40 Jahren nimmst, ne? Dann ist das wirklich super spät, das ist ja Hälfte deines Lebens dann. Aber aus so Erfahrungssicht ist natürlich irgendwie sinnvoll, ne? Oder zumindest kann man sich das jetzt so vorstellen, dass es sinnvoll ist, dass du erstmal sehr viel erlebst und dann deine Verknüpfung von Gefühl und Entscheidungen machst. So.
Und wird diese Verknüpfung erst dann gemacht oder ist sie dann abgeschlossen?
Ist dann abgeschlossen.
Mit 20.
Ja, genau. Beziehungsweise, es ist halt auch wieder so ein bisschen so, man kann jetzt nicht sagen, okay, mit 25 ist abgeschlossen oder so, das ist auch individuell, aber im Prinzip ist das quasi so die Endphase dann, wo das abgeschlossen wird.
Mhm, ja, genau. Aber dann passt es ja zu dem, was Jack gesagt hat, dass man diese Erfahrung macht und auch so diese emotionale Regulation, die bei Teenies ja überhaupt nicht funktioniert, dass man die mit den Erfahrungen verknüpft und dass das dann mit diesem ganzen Entscheidungssystem irgendwie abgeglichen wird und dass man dann sagt, okay, mit 20 haben wir jetzt genug Erfahrung gemacht, reicht.
Ich fand noch richtig spannend, weil du jetzt auch sagst, so Emotionsregulierung und so weiter, ich fand es auch richtig spannend, es gibt eine Studie, da haben die, oder da wollten die quasi gucken, ob, naja, Jugendliche so rationale Entscheidungen treffen, so ähnlich wie Erwachsene, und die Studie war dann quasi so ein bisschen, also die wurden halt befragt und es kam am Ende raus, also so grundsätzlich sind die schon in der Lage, gute Entscheidungen in Anführungszeichen zu treffen, und mit gute Entscheidung meine ich jetzt sowas wie, wenn man die jetzt fragt, würdest du mit jemandem im Auto fahren, der betrunken ist, dann sagen die natürlich auch erstmal nein, was dann aber der Unterschied zu Erwachsenen ist, wenn die dann vor der Situation stehen, machen die das vielleicht trotzdem. Also dann ist vielleicht dieser erstens Gruppenzwang, zweitens so dieser Impuls, die man dann irgendwie verspürt, diesen emotionalen Impuls, ist dann irgendwie größer und man tut es einfach trotzdem. Und das ist so ein bisschen der Unterschied. Also eigentlich weißt du schon, was du tun solltest. Du bist ja nicht völlig die Baustelle, so nach dem Motto. Aber ja, kannst dich dann vielleicht einfach nicht zurückhalten oder selber kontrollieren.
Aber daran merkst du ja auch wieder, das, also ich bin wirklich ein Fan von dieser Lisa Feldman-Barrett geworden, diese Konstruktionshypothese, dass das ein hochkomplexes System aus ganz vielen Reizen und Erfahrungen ist, die permanent abgeglichen werden müssen. Ne? Das ist ja genau, also ein sehr gutes Beispiel dafür. Dass du sagst, ich habe eine Vorstellung davon und in der Situation gucke ich aber auf den. Was macht der andere? Was haben wir ja vorher erlebt? Wie schauen die mich an? Was erwarte ich jetzt? Und so. Und dann hast du eine ganz andere, auch emotionale Reaktion darauf, die dich dann zu einer ganz anderen Handlung bringt.
Das ist auch super wichtig, weil die Pubertät ja auch so eine Phase ist, oder generell die Zeit der Jugendlichkeit ist ja auch so eine Phase, wo du dich so ein bisschen von deinen Eltern distanzierst, also versuchst da so ein bisschen rauszukommen und dann eher dich am anderen, also Freundeskreisumfeld orientierst. Und wenn du halt da kommst dann auch auf diese Einflüsse einfach an, wie die Gruppendynamik da ist, hat ja auch super viel mit deiner Entwicklung dann zu tun, eben während dieser Phase.
Und weil du sagtest, dass man dann trotz dass man es besser weiß, diese dumme Entscheidung trifft, ist ja genau das, dass man sozusagen eine neue Zugehörigkeit sucht. Ja. Man versucht ja alles, um der neuen Gruppe zu gefallen, und dann sagst du, okay, es ist jetzt vielleicht doch nicht die beste Idee, über diesen Zaun zu klettern. Und dann sagen die anderen, oh, come on, jetzt kletter drüber, und dann zack, die Cops.
Ja, voll.
Und schon sitzt du im Knast mit 14.
Aber ja, wie ist das eigentlich? Ich habe mich natürlich dann gefragt, ist es so, dass in der Pubertät so ganz neue Gefühle dazukommen, die man irgendwie vorher nicht hatte? Und tatsächlich habe ich gemerkt, erstmal, das habe ich direkt beim Googlen schon gemerkt, das ist super schwer zu sagen. Also so wie vieles, was wir jetzt ja auch schon besprochen hatten, was das Gehirn angeht, super schwer zu sagen, ob jetzt neue Gefühle so richtig neu dazukommen. Es wird eher vermutet, dass es so ist, dass man die dann stärker ausprägt. Also dass so diese Veranlagungen schon immer da sind, dass man die stärker ausprägt, dass die sich so ein bisschen aufsplitten. Also dass es quasi so verschiedene Facetten von bestimmten Gefühlen gibt und dass man dann später quasi in der Pubertät so Situationen erlebt und dann mit anderen Gefühlen darauf reagiert, als man das vielleicht als Kind getan hätte. Also dass halt durch diese hormonelle Umstrukturierung, dass man dann anders auf Situationen reagiert und das deswegen vielleicht auch manchmal so seltsam für einen selber ist. Also dass man halt selber so denkt, oh, wieso bin ich jetzt so traurig oder wieso passiert mir das jetzt hier, wieso finde ich das eigentlich peinlich? Dass sich das quasi dann erst so ausprägt durch diese Veränderung.
Und vor allen Dingen müssten die ja dann auch eigentlich bleiben. Also das hat zum Beispiel Barbara Schmidt auch nochmal gesagt. Sie hat gesagt, wenn wir in die Köpfe der Erwachsenen schauen, dann siehst du halt wieder nur diese 5 Basisemotionen. Natürlich auch aus dramaturgischen Gründen, damit du da nicht so viel überfordert wirst. Aber wenn wir es jetzt wissenschaftlich betrachten wollen, sagt sie, nee, die müssten eigentlich alle da bleiben und da sein.
Ich glaube, das war so ein kleiner Filmfail. Das habe ich mir auch im Kino gedacht, so, oh Mist, habt ihr jetzt halt verkackt, weil ihr es im ersten Film nicht eingeführt habt. War natürlich wollten die für den zweiten Film diese neuen Emotionen machen, damit es ein bisschen spannender ist. Aber genau.
Also ich glaube, bei einer Person, wo du in den Kopf guckst, ich weiß nicht, ob es die Mutter war oder der Vater,
da kommt Zweifel nochmal kurz.
Aber eben nicht die anderen.
Ja.
Wo wir gerade bei diesen neuen Emotionen waren, welche war eure liebste Emotion bei den neuen?
Also auf jeden Fall fand ich, also jetzt als Emotion alleine vielleicht nicht am besten, aber wie süß war die Kombi aus Kummer und peinlich.
Ja, süß, oder?
Ja.
Ich fand peinlich auch am besten, so mit diesem Hoodie und dann so groß und klobig und unbeholfen. Oh, das war ganz, ganz süß. Könnt ihr euch an eine Situation erinnern, die euch maximal peinlich war, wo ihr auch so den Pullover zuziehen wolltet, wie peinlich im Film?
Ja, da kommen wir vielleicht später noch beim Verdrängen dazu.
Dann sag ich einfach meine und du sagst deine später.
Okay.
Ich war mit 14 mal in so ein Mädchen verliebt und wir haben sehr viel miteinander unternommen. Und wir waren so eine Gruppe von Leuten, waren ein paar Freunde, mein bester Freund war mit dabei und sie. Und dann haben wir immer so rumgehangen. Und dann haben wir sehr viel telefoniert und uns ausgetauscht. Wir hatten einfach eine sehr gute Freundschaft bis dato. Und dann hat sie mich so angerufen und hat irgendwann gesagt, du, ich muss mal mit dir über was reden. Ich hab mich ganz doll verliebt in jemanden. Und ich weiß nicht, wie ich es sagen kann und wie ich das ausdrücken kann. Und
du dachtest in dich.
Und ich höre mir das alles an und denke, ja. Und dann sage ich so gönnerhaft, es ist okay, du kannst mir das einfach sagen. Und sie so, hä? Nee, ich meine Sebastian.
Oh nein.
Und ich so, was? Was?
Oh nein.
Oh mein Gott. Es war dann auch am Ende kein großes Ding irgendwie, aber in dem Moment war es einfach richtig, richtig schlimm. War ich auch noch so richtig gönnerhaft, weißt du, so, ja, komm, kann ja nur ich sein, ist ja klar.
Ich erinnere mich nicht so mega gut an was mir so richtig peinlich war. Ich habe so richtig präsent in meinem Kopf, aber das war schon in der Grundschule. Ich meine, okay, ich habe jetzt gesagt, mit 8 kann Pubertät anfangen, also vielleicht zählt es noch dazu. Aber ich bin in der Grundschule, sollte ich mal nach vorne kommen, irgendwas machen und bin so voll über so ein Kabel gestolpert, vor allen einfach.
Oh nein.
Und
oh
dann, und das war schon furchtbar. Und dann hat meine Lehrerin zu mir gesagt, du musst vor mir nicht niederknien. Und ich so, was?
Wow. Oh Gott.
Und ich habe das Gefühl, ich werde jetzt schon rot, wenn ich das so erzähle, aber das fand ich in dem Moment so peinlich, wahrscheinlich, also wirklich, das hat sich eingebrannt bei mir.
Okay, was auch sehr, sehr peinlich war in der Schule, musstet ihr im Musikunterricht auch immer vor der ganzen Klasse singen?
Ja.
Alleine?
Nee, alleine?
Ja. Ich konnte das aber.
Ja.
Ich hatte Glück, ich konnte das.
Wir mussten immer im Musikunterricht irgendwelche Lieder auswendig lernen und die dann alleine vor der Klasse performen.
Scheiße.
Und das war so unfassbar unangenehm, vor allen Dingen, wenn man im Stimmbruch ist.
Ja.
Wie schlecht. Und die Lehrerin immer am Klavier, okay, ich mache die Begleitung und Henry, los geht's. Und ich so,
Oh, wie unangenehm. Warum?
Ja, ey, mega unangenehm so. Keine Ahnung. Und man ist dafür bewertet worden, ja. Also man ist im Stimmbruch, ja. Es ist übelst unangenehm, vor allen in der Klasse dieses Lied zu singen, ja. Und dann sagt die noch, ja, es war heute nicht so gut, kriegst du 5.
Oh Gott. Und pass auf, jetzt kommt wieder gönnerhaftes Ich. Ich war in der ersten Klasse, eine der ersten Sachen, die ich gemacht habe, war zu meiner Lehrerin zu gehen und zu sagen, hallo, ich möchte gern ein Lied von den Prinzen vor der gesamten Klasse vorsingen. Kann ich das bitte? Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann habe ich mich hingestellt. Wirklich.
Hi, ich bin's, Jack Pop. Ja. Und ich bin großer Prinzenfan und ich kann übelst gut singen.
Das, das war noch vor deinem erhöhten Lampenfieber.
Das war weit davor, ja. Ja,
ja, aber die Weichen für die Bühnenkarriere wurden gelegt, sage ich da nur.
Ja, von mir selbst, ja. Das möchte ich hier mal betonen. In der ersten Klasse bei Frau Bayer.
Mega. Liebe Grüße.
Ich habe mich mit dem Verdrängen beschäftigt, denn Verdrängen ist so, also das ist das Bild, was im Film benutzt wird, eben dieses Erinnerungen hinter den Horizont einfach wegschießen. Und Verdrängen ist ein Begriff aus der Psychoanalyse und er geht auf Sigmund Freud zurück. Das ist ein Schutzmechanismus. Und nach Freud ist Verdrängen im Gegensatz zu Vergessen ein aktiver Prozess. Also Vergessen läuft so nebenbei, aber Verdrängen tut man eben aktiv und man versucht dabei eben unangenehme, peinliche, bedrohliche Erinnerungen, aber auch Wünsche eben zu unterdrücken. Wir haben ja gerade schon über diese ganzen peinlichen Sachen geredet, die versucht man irgendwie immer so wegzudrücken, ne? Und die peinliche Geschichte, die mir dabei noch eingefallen ist, die ich unterdrückt habe und die mir irgendwie jetzt immer noch unangenehm ist, obwohl es eigentlich gar nicht so schlimm ist, wie von der ganzen Klasse irgendein Lied zu singen. Ich war mal einkaufen und stehe an der Kasse und die Kassiererin sagt den Preis und es ist irgendwas mit 95 oder sowas und ich lege einen Zwanni hin und sage, stimmt so und will so weggehen. Und sie so, nee, stopp. Und ich so, nee, die 5 Cent, die können Sie behalten. So wie Jack Pop gönnerhaft, sage ich, hey, behalt die 5 Cent. Und sie so, nee, das stimmt nicht, du hast mir zu wenig gegeben. Ich so, nee, ich habe 20 gegeben, ich habe sogar zu viel gegeben. Und dann fange ich mit der an zu diskutieren. Und dann zeigt die auf diesen Preis da an der Kasse und sagt so, guck mal, du müsstest mir eigentlich 50 geben. Und ich so, oh, fuck. Und dann gucke ich den Typen neben mir an, der hinter mir an der Kasse steht. Und er guckt mich auch so total vorwurfsvoll an, schüttelt mit dem Kopf. Und ich so, oh, peinlich, ey, um Gottes Willen.
So unangenehm.
Aber diese Sachen sind halt nicht weg. Ne? Man hat sie irgendwie verdrängt. Das ist so dieses Unangenehme. Und man geht dann aus dem Laden raus und denkt sich, okay, das schiebe ich jetzt erstmal weg. Es ist nie passiert, aber es verschwindet einfach nicht. Dass das ein aktiver Prozess ist, das ist mir jetzt während der Recherche und während des Lesens eben auch aufgefallen, dass es wirklich aktiv ist. Man entscheidet sich dafür, etwas zu vergessen. Also wenn irgend so ein Gedanke kommt, beispielsweise auch, man hat irgendwie was noch zu tun, man hat irgendeine Aufgabe aufgeschoben, die kommt hoch und man drückt die weg. Im Film wird eben, da werden die Erinnerungen mit so einem Katapult eben so hinter den Horizont geschossen. Und es gibt im Film auch noch so eine zweite Verdrängungsebene, die ist da, wo die Emotionen da in diesen Keller geschlossen werden. Also das ist auch so eine Art Verdrängen, aber man kann jetzt nicht Emotionen oder Erfahrungen irgendwie getrennt voneinander verdrängen, weil es gehört irgendwie alles zusammen. Also Erfahrungen, die man macht, verknüpft man ja auch irgendwie immer mit Emotionen. Deswegen drückt man eher so dieses, oder das Verdrängen beschreibt eher das Verdrängen von Erinnerungen. Aber die sind trotzdem verknüpft mit Emotionen. Genau. Und die unangenehmen Erfahrungen, die Riley eben verdrängt, das sind so ähnliche Sachen, wie wir es schon erzählt haben. Ne? Irgendein süßer Junge winkt ihr zu, sie denkt, er winkt ihr, aber er winkt einfach dem Mädchen hinter ihr so. Genau. Ja. Nach Freud ist das Ganze etwas Negatives. Also der sagt, die verdrängten Erfahrungen, die kommen früher oder später immer ein bisschen größer, ein bisschen stärker zurück und dass dieses Unterdrücken eben krank macht. Und das hört man ja auch so, ist ja irgendwie auch so eine Alltagsweisheit, dass alles, was man verdrängt, das macht einen krank oder das holt einen irgendwann wieder ein. Und das war sehr, sehr lange umstritten. Insbesondere, weil Freud nie irgendwelche großen Studien gemacht hat. Der hat sich eben auch immer nur Einzelfälle angeguckt und hat daraus geschlossen, okay, das wird schon irgendwie so sein. Aber es gab im Jahr 2012 auch wieder eine Arbeitsgruppe aus Jena. Eine Gruppe von Psychologinnen und Psychologen.
Euer Jena-Podcast.
Jena Psychologie-Hauptstadt, will ich mal sagen. Die haben eine Meta-Analyse gemacht und da eben nach dem Zusammenhang zwischen Verdrängung und körperlichen Krankheiten geguckt. Und da sind sie oder haben sie nach dem Persönlichkeitstyp des Repressers gesucht. Das sind eben Personen, die negative Emotionen häufig unterdrücken. Und diese Personen geben an, dass sie eigentlich wenig ängstlich sind, aber bei genauerer Betrachtung sind sie eben auch weniger risikofreudig. Das heißt, irgendwie sind sie schon ängstlich und unter psychischem Stress reagieren die mit starken körperlichen Angstsymptomen, also Schweiß, hoher Puls und so weiter. Und das Ergebnis dieser Analyse ist eben, dass sie einen eindeutigen Zusammenhang gefunden haben zwischen dieser Repression, also dieser Verdrängung und Bluthochdruck. Und wenn man jetzt ständig verdrängt und ständig hohen Blutdruck hat, und dieser Blutdruck dann eben chronisch wird, dann kann es eben zu schwereren Folgeerkrankungen kommen, beispielsweise koronare Herzkrankheiten oder Nierenschäden, Augenschäden und so weiter. Aber bei dieser Meta-Analyse kam eben nicht raus, was jetzt die Ursache ist. Also ist jetzt die Verdrängung Ursache für die Krankheit oder verdrängt man aufgrund von der Krankheit? Also Henne, Ei, was jetzt was ist, kommt da eben nicht raus.
Ja, das ist auch super schwer nachzuvollziehen, wenn du das selber nicht machst, weil du sagst, das ist ein aktiver Prozess, aber erklär mal, wie dieser aktive Prozess geht. Also ich glaube, wenn man das nicht macht, dann weiß man gar nicht so genau, was man eigentlich machen müsste, um irgendwas zu verdrängen, zumindest in diesem Maße.
Na und auch hier hast du wieder dieses Messproblem. Du musst ja erstmal ein Messinstrument entwickeln oder irgendeine zuverlässige Art in einer wissenschaftlichen Studie festzustellen, ja, hier hat jemand tatsächlich verdrängt. Und ist deine Verdrängung dieselbe wie meine? Hast du dazu was gefunden, wie die das feststellen? Oder sind das nur Selbstaussagen von den Leuten?
Also, weil das eine Meta-Analyse war, stand jetzt nicht konkret dabei, was sie genau untersucht haben. Aber in der Psychologie läuft es sehr häufig über Fragebögen. Ja, man beantwortet eine Frage. Meistens sind ja auch irgendwelche Zahlenskalen drauf. Bewerten sie dies oder das auf einer Skala von 1 bis 10 oder sowas. Und das beruht ja meistens auf irgendwelchen Selbsteinschätzungen.
Ja.
Also das ist natürlich in der Psychologie schon irgendwie ein Problem, dass man wirklich, man hält ja kein Messgerät dran und kriegt eine Zahl, ja, sondern das ist ja immer das, wie sich die Leute subjektiv fühlen und was die auch bereit sind, da irgendwie preiszugeben. Ne? Und ja, das, mehr kann ich dazu leider nicht sagen. Aber sehe ich genauso wie ihr, ist natürlich schwierig, zu sagen, was ist da jetzt, wie haben die das genau gemacht oder ist das auch wirklich sicher? Und das, ja, das ist ja auch so immer so ein bisschen das, die Kritik an Studien, dass entweder die Zahl der Teilnehmenden relativ klein ist, also kleine Stichprobe, und auch ja, wie ehrlich antworten die Leute dann. Und dass verdrängte Erinnerungen und Gefühle manchmal wiederkommen und in uns arbeiten, das hat auch Barbara Schmidt gesagt. Und dabei gibt's noch einen anderen coolen Aspekt. Da hat sie ein schönes Bild gefunden und das hören wir uns jetzt mal an.
Witzigerweise, diese neue Angstfigur, das habe ich jetzt gestern nachgelesen in New York Times, dass die am Anfang so ein Konzept hatten, dass es so ein Drache ist. Und wenn ich den weghaben will, dann wird er immer größer. Und wenn ich ihn aber anschaue, mit ihm rede, ihn integriere, dann wird er ganz klein, dass er nur so ein kleines, zahmes Drachenbaby ist. So, und das war aber zu komplex. Aber das finde ich auch sehr gut, weil das sage ich auch immer, wenn sie die verdrängen, also die Sachen weghaben wollen, so wegdrücken, oder wie so ein Wasserball, den du unter Wasser drückst und dann will der erst recht rauspoppen, ja. Also klar, das ist es, weil es ist was, so schaust dir an. Und wenn du es eben nicht dich traust, dann wird es irgendwann von alleine kommen, und zwar mit Macht. Das war schon gut dargestellt, würde ich sagen.
Genau, und da vielleicht nochmal auf deine Frage, Anne, ich glaube, die hatte ich gerade gar nicht beantwortet, wie dieser aktive Prozess funktioniert mit diesem Wegdrücken. Mhm. Also was Barbara gerade sagt, ist ja, man soll sich's angucken, und oft sind ja Dinge gar nicht so schlimm. Ja, dass der Drache, wenn man ihn nicht anguckt, riesig groß wird, aber wenn man ihn anguckt, ist er eigentlich ganz süß und klein. Da fällt mir spontan für dieses aktive Wegdrücken ein, wenn man irgendwelche Aufgaben hat, zum Beispiel eine Steuererklärung. Mhm, ja. Du müsstest eigentlich eine Steuererklärung machen, aber du denkst dir, machst du dann. Oder bei meinen Studis zum Beispiel, es ist jetzt bald Physikprüfung, und da sagen einige, ja, ist ja noch eine Woche Zeit, so, das mache ich dann und so, ne? Man schiebt das so weg, oder Hausarbeiten oder irgendwas, ja, oder zum Beispiel die Bude putzen. Also man, wenn man Dinge vor sich herschiebt, dann ist es so eine Verdrängung. Also dieses Prokrastinieren bedeutet, ich schiebe die Aufgabe, die ich eigentlich habe, die irgendwie ansteht, die schiebe ich irgendwie weg. Mhm. Und man gibt dem, dadurch, dass man es immer weiter unterdrückt, gibt man dem auch immer mehr Bedeutung irgendwie. Das ist auch zum Beispiel im Kontext jetzt von Studierenden beispielsweise, dass die, wenn die zum Beispiel Prüfungen vor sich herschieben, vor denen die riesig Angst haben, Physik ist ja das absolute Angstfach, ne? Das ist vielleicht eigentlich gar nicht so schlimm. Hey, es ist wirklich nicht so schlimm. Aber man gibt dem Ganzen einfach dadurch, dass man eine Prüfung oder Physik immer so lang vor sich herschiebt, gibt man dem einfach so eine Bedeutung, dass das irgendwann so gigantisch groß wird, dass die Angst dadurch halt immer weiter wächst.
Liebe Studierende von Henry, schreibt uns mal eine Mail, wie schlimm es ist.
Wie schlimm ist es wirklich?
Ich hätte gern eure Meinung nochmal gehört.
Ich auch. Wie schlimm ist es wirklich?
Ja, manche Sachen sind ja aber auch tatsächlich schlimm, ne? Also du kannst ja auch Sachen verdrängen, die auch wirklich Relevanz und, also mehr Relevanz und Bedeutung haben dann.
Ja, auf jeden Fall.
Und dann bricht das ja manchmal so richtig los, ne? Das ist ja auch schön irgendwie dargestellt in dem Film, dass die dann so eine Lawine freitreten. Die machen das jetzt nicht unbedingt aus dem Aspekt, dass sie jetzt sagen, ja, aber wir müssen diese Verdrängung aufheben, sondern sie wollen quasi nur zurück ins Kommandozentrum. Aber vielleicht kann man das auch so ein bisschen als Analogie sehen. Also wenn ein funktionierendes Gehirn ein vollbesetztes Kommandozentrum hat, dann musst du deine unterdrückten Sachen loslassen. Und die reiten ja dann quasi auf so einer Welle aus verdrängten Emotionen irgendwie zurück in die Kommandozentrale da. Ja.
Ich habe auch gelesen, dass wenn man beispielsweise starke Trauer verdrängt, dann ist das im ersten Moment befreiend, weil man dieses negative Gefühl nicht mehr hat. Aber mit dieser unterdrückten Trauer unterdrückt man dann auch positive Emotionen. Das heißt, man ist zwar nicht mehr so traurig, aber die Freude, die man empfindet, ist auch nicht mehr so stark. Also das, bei mir war das ein Bild im Kopf, wie so, es gibt so einen Durchgang für Gefühle, da müssen die alle irgendwie durch. Und wenn diese Trauer, die man unterdrückt, diesen Durchgang verstopft, kommen die guten Emotionen auch nicht mehr so raus. Und das klang bis jetzt alles sehr negativ, ne? Also man verdrängt, es kommt alles wieder, es wird alles sehr, sehr groß. Trotzdem ist Verdrängen ein ganz normaler Mechanismus unseres Gehirns, weil der schafft Kapazitäten im Alltag. Also wenn man ständig alles, was man noch machen muss, was ansteht, was irgendwie problematisch ist, ständig präsent hat, dann wäre man einfach schlicht überfordert, ja. Und man verdrängt die Dinge ins Unterbewusstsein, ja. Man weiß, dass die noch da sind, aber man kann die ja auch wegschieben, bis man dafür Kapazitäten hat, ja. Wenn man jetzt gerade irgendwie viel gestresst ist, viel um die Ohren hat, dann schiebt man die eine Aufgabe weg, und wenn man dann Kapazitäten hat, holt man die wieder vor. Wir leben ja auch in einer Zeit irgendwie der nie enden wollenden Krisen. Ja, also es ist ja ständig irgendwas anderes. Wir hatten Corona, dann ist Krieg in Europa, wir haben den Klimawandel, überall gewinnen Nazis an Macht und so. Das sind ja Dinge, die sehr, sehr belastend sind, auch wenn man jetzt in die Zukunft guckt, ne? Und auch diese Angst vor Zukunft und diese Sorgen, die man damit hat, die können natürlich auch enorm belastend sein. Und diese Sachen kann man auch oder sollte man auch erstmal verdrängen, weil wenn man ständig Angst hat, dass morgen ja hier ein Krieg losbricht, dann ist man total gestresst und kriegt seinen Alltag halt auch nicht mehr auf die Kette. Und da gab es jetzt eine Studie von 2023 von der Uni Cambridge und die haben gezeigt, dass aktives Verdrängen von belastenden Gedanken die psychische Gesundheit auch fördern kann. Also wenn man diese großen Ängste eben wegschiebt, kann das förderlich sein für das eigene Wohlbefinden. Und da war die Zahl der Teilnehmenden auch nicht so riesig groß, das waren 120. Aber in den letzten Jahren gab es eben mehrere Studien, die auch zu einem ähnlichen Ergebnis gekommen sind. Und die Fragestellung der Studie war, kann man Menschen, die unter belastenden Gedanken leiden, helfen, diese aktiv zu unterdrücken? Und hilft das denen dann im Alltag? Und dabei haben sie eben Menschen untersucht, die sich Sorgen um die Zukunft machen. Und die Teilnehmenden sollten dann Dinge nennen, vor denen sie Angst haben. Und die sollten aber auch Dinge nennen, auf die sie sich freuen oder eben neutrale Dinge. Und man hat die Leute dann in zwei Gruppen eingeteilt. Und alle Teilnehmenden haben dann ein dreitägiges Training bekommen. Da sollten sie zu ihren Szenarien Begriffe nennen. Und das Ganze wurde während der Pandemie durchgeführt. Also beispielsweise für so ein Angstszenario war dann so als Begriff für die Angst vor Corona beispielsweise Beatmung oder Krankenhaus. Und so neutrale Sachen waren dann Einkauf beim Bäcker oder sowas. Ja, also so neutrale Dinge. Die Menschen sollten dann alle Gedanken und Bilder und Szenarien, die sie sich eben zu diesen Worten ausmalen, eben unterdrücken. Also sowohl die Gruppe mit den Angstszenarien als auch die Gruppe mit den neutralen Begriffen sollten eben alles irgendwie unterdrücken. Und am dritten Tag und nach 3 Monaten dann wieder wurden alle Teilnehmenden gefragt, wie intensiv sie sich diese Szenarien eben noch vorstellen können, wie ihre Gefühle dabei sind und wie sie sich eben psychisch fühlen. Und die Szenarien, die die Teilnehmenden aktiv verdrängt haben, waren nach diesen 3 Tagen und auch noch nach 3 Monaten weniger lebhaft und die Gefühle waren weniger stark als zuvor. In beiden Gruppen, wie gesagt. Aber der Effekt war signifikant höher bei der Gruppe, die die angstvollen Gedanken unterdrücken sollte. Und gerade diesen Menschen ging es dann nachher eben psychisch auch besser. Also die hatten weniger Ängste, weniger negative Gefühle und weniger negative Gedanken. Und da das eben während der Pandemie gemacht wurde, waren da eben auch viele Leute dabei, die unter der ganzen Sache sehr, sehr gelitten haben und eben auch ängstlich waren. Und denen ging es nach diesem Training eben sehr, sehr viel besser. Und das Ergebnis von dieser Studie ist ziemlich überraschend, weil denk mal jetzt nicht an einen rosa Elefanten.
Genau. Habe ich mir gerade, als du das erzählt hast, habe ich das auch gedacht. Ja. Wie macht man das?
Es ist der absolute Klassiker. Ja. Wenn man sagt, denke nicht an diese eine Sache, dann denkt man sofort an diese Sache. Und das geht auf den Psychologen Daniel Wegner aus Harvard zurück. Daniel Wegner aus Harvard. Der hat das eben beschrieben und das sagt eben, dass man eigentlich das Gegenteil von dem erwarten würde, was diese Studie sagt. Also wenn man sagt, denke nicht daran, unterdrücke das, denkt man extra dran. Aber die Studie hat eben gezeigt, dass genau das Gegenteil der Fall ist, dass man bei negativen Gedanken die sehr, sehr wohl unterdrücken kann und das eben auch hilft, eben stressvolle, negative Gedanken und Zeiten auch durchzustehen.
Da geht es ja wahrscheinlich auch um langfristig, oder? Also bei dem rosa Elefanten, da denke ich wahrscheinlich in 5 Minuten schon nicht mehr dran. Also das ist ja nur in dem Moment.
Ja. Was das Ganze eben zeigt, ist, dass man am Ende sagen muss, dass Verdrängen negative Folgen haben kann, aber auch zu einem gewissen Grad gesund ist und in manchen Situationen sogar hilfreich sein kann. Also am Ende muss man damit irgendwie einen gesunden Umgang finden. Wenn man sich so das als Raum vorstellt, wo man diese ganzen negativen Sachen irgendwie reinstopft, dann sollte man darauf achten, dass man den Raum so halbwegs ordentlich hält und nicht, dass der Rand voll ist mit Zeug und dass die Tür irgendwann aufplatzen, alles rauskommt, sondern dass man da ein bisschen auf Ordnung achtet und dann, glaube ich, ist Verdrängen auch kein großes Problem.
Ja, aufräumen, Zimmer aufräumen.
Jawohl.
Verdränge ich direkt.
Genau. Wir verdrängen die Verdrängung. Über die Verdrängung.
Genau.
Kommen wir nun zur Frage aller Fragen. Welches Gütesiegel bekommt Alles steht Kopf Teil 2 von Wissen hinter den Kulissen? Ist es der Delfin, weil einfach alles mega war? Ist es eher so, dann bekommt es die Kuh oder wissenschaftlich durchgefallen, dann die Katze?
Ich bin heute ganz klar für den Delfin. Nicht, weil alles hinhaut, also gerade diese Personifikation von einzelnen Emotionen als so eine Art zu fühlen, die ist schon nach aktuellem wissenschaftlichen Stand ein bisschen fragwürdig, aber es ist eine Erzählung für Kinder und da machst du Dinge einfach, du machst sie greifbar und dafür haben sie sehr viele Prozesse mit reingebracht, ne? Dieses Langzeitgedächtnis, die Erinnerungskugeln, diese Core-Memories, dann dieses Verdrängen. Also es sind so viele Aspekte der menschlichen Psyche eingearbeitet in eine schöne Handlung und sie haben tolle Bilder und Metaphern dafür gefunden. Und deswegen, finde ich, hat das trotzdem ganz viel mit dem echten Leben zu tun. Deswegen würde ich hier den Delfin vergeben.
Henry?
Dem würde ich mich auch absolut anschließen. Also ich war auch von Anfang an für den Delfin, nachdem ich diesen Film gesehen habe. Ein fantastischer Film, von vorne bis hinten. Ein klarer Delfin-Favorit.
Aus Gruppenzwang muss ich jetzt natürlich mitgehen. Nicht, dass es noch peinlich für mich wird. Nee, voll. Ich kann mega unterschreiben, was ihr gesagt habt. Also allein schon aus dem Grund, dass ja vieles ebenso individuell ist, wie wir gerade gelernt haben, und dass es auf so viele verschiedene Sachen ankommt. Und selbst diesen Fakt, dass diese einzelnen Personen oder die Personifizierung von Emotionen vielleicht nicht ganz so wissenschaftlich korrekt ist, den weichen die ja dann selber schon wieder auf, indem sie ja quasi öfters mal diese Erinnerungskugeln haben, die dann doppelfarbig sind, wo man ja dann quasi schon sieht, okay, das kommt eigentlich immer gar nicht alles so getrennt voneinander vor. Also ja, ich würde sagen, damit haben wir das geklärt und Alles steht Kopf Teil 2 bekommt von uns dreien, von Wissen hinter den Kulissen, jetzt ganz offiziell den Delfin verliehen.
Juhu!
Schön!
Sehr schön! Yes. Für Bauchi!
Yay! Mit Dynamit! Genau, ich würde sagen, wir verabschieden uns mit einer Explosion aus Bauchis Dynamitstangen und sagen danke, dass ihr zugehört habt, Lust hattet, vielleicht selber ein bisschen mitzugrübeln und innerlich auch eine Kategorie verliehen habt, eine Tiergeräuschkategorie. Und wir sehen uns in 2 Wochen beim nächsten Podcast. Bis dann. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.